neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr Materialistischer Queerfeminismus, der Mitschnitt einer Veranstaltung mit Friederike Bayer und Franziska Haug am 23. Februar 2024 in der Roten Flora in Hamburg, veranstaltet von der Gruppe für den organisierten Widerspruch. Ein Mitschnitt von FSK Hamburg. Ihr hört den Mitschnitt hier in gekürzter Fassung. Friederike Bayer ist auch Herausgeberin des gleichnamigen Buches Materialistischer Queerfeminismus, der beim Unrast Verlag erschienen ist.
Ist ja mit so Theoriebüchern immer so eine Sache, ne? Kannst ja nicht so gut vorlesen, aber einen Teil vielleicht schon. Deswegen, aus der Einleitung. Wie wirken Patriarchat, Heterosexismus und Kapitalismus zusammen? Wie kann ein Feminismus aussehen, der sowohl die ökonomischen Grundlagen von Geschlecht und Sexualität als auch deren Herstellungsbedingungen umfassend theoretisiert und zu überwinden sucht? Inwiefern sind Heterosexualität und Zweigeschlechtigkeit für den Kapitalismus produktiv? Und wie schafft es der Kapitalismus, unsere Wahrnehmungs- und Beziehungsweisen so zuzurichten, dass wir uns alltäglich in unserem Leben und Lieben vereinzeln und gegeneinander ausspielen lassen? Diese Fragen stellen sich aktuell noch dringlicher. Queer- und Transfeindlichkeit, Antifeminismus sowie autoritäre Tendenzen gewinnen international an Zuspruch. Gleichzeitig geht die Verwobenheit von Krisen der Ökonomie, Gesundheit, Demokratie und Ökologie mit einer Zunahme sozialer Ungleichheit einher, die hochgradig vergeschlechtlicht ist. Während der Kapitalismus in eine massive Legitimationskrise geraten ist, wirken seine Glücksversprechen weiter fort und prägen unsere Gesellschaft. Erfolg durch Konkurrenz statt Kollektivität, Liebe durch Kleinfamilie statt Sorgegemeinschaft, Wohlstand durch Eigentum statt Vergesellschaftung, Erfüllung durch Lohnarbeit statt soziale Beziehung, Bedürfnisbefriedigung durch Ausbeutung statt kollektive Zusammenarbeit, Naturverhältnis durch Beherrschung statt Wechselseitigkeit, Identität durch Autonomie statt Verwiesenheit, Wissen durch Objektivität statt Emotionalität und so weiter. Allein diese kurze Aufzählung macht deutlich, wie vergeschlechtlich die Prämissen des kapitalistischen Wirtschaftssystems sind, in dem feminisierte Eigenschaften systematisch abgewertet werden. Das kapitalistisch erfolgreiche Subjekt ist männlich, heterosexuell, vermeintlich autonom, rational und gewinnorientiert. So, das mal zum Einstieg. Genau, ich fange einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, warum überhaupt dieses Buch. Mach seit, weiß ich nicht, 20 Jahren vielleicht Gender Studies an der, also als Studi habe ich mich dafür interessiert und jetzt auch in der Forschung. Und was mir da sehr viel entgegnet ist, ist so eine Erzählung von, auf der einen Seite gibt es die materialistischen, die marxistischen Feministinnen, die denken Klasse mit und die ökonomischen Verhältnisse und haben irgendwie einen Begriff von Produktion und Reproduktion und Produktionsverhältnissen. Und auf der anderen Seite sind so die Queer-TheoretikerInnen, die Queer-Feministinnen, und die haben eine Kritik an Zweigeschlechtigkeit und Heterosexismus und so, aber die würden irgendwie die ökonomischen Grundlagen nicht wirklich mitdenken oder diese Theorien auf die Spitze getrieben, ist ja dann immer so ein bisschen, diese Theorien wären anschlussfähig für den Neoliberalismus. Und diese Entgegensetzung habe ich, glaube ich, selber auch noch nie so verstanden, warum das so entgegengesetzt werden muss, wo es doch so viele Beispiele gibt, wo man irgendwie merkt, dass es Quatsch ist. Also ich weiß nicht, in New York zum Beispiel, die meisten Jugendlichen, die auf der Straße leben, die meisten von denen sind queer. Das ist total klar, dass Armut total stark auch mit Queerness zum Beispiel einhergeht. Und worauf es so ein bisschen zugespitzt hinausläuft, ist so dieser Konflikt. Ich sage manchmal, das ist so der neue Hauptnebenwiderspruchskonflikt. Früher war es irgendwie, der Kapitalismus ist der Hauptwiderspruch, Geschlecht ist Nebenwiderspruch. Das machen wir dann irgendwann später, wenn dafür Zeit ist, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist. Ja, as if. Und dieser neue Widerspruch ist quasi der zwischen Identität und Klasse, der sich auch wieder in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen zeigt und zuspitzt. Und wo ich das so stark beobachtet habe, war, als das Buch von Didier Erebon, Rückkehr nach Reims, übersetzt wurde ins Deutsche und gesagt wurde, wir brauchen wieder eine neue Klassenpolitik, weil Didier Erebon ist ein französischer Soziologe und der ist quasi in das Heimatdorf oder in das Dorf seines Vaters gefahren, der gerade gestorben ist und wundert sich so ein bisschen soziologisch darüber, warum denn da jetzt alle auf einmal Front National, also rechts wählen, wo sie doch vorher alles Sozialistinnen gewesen sind. Und Erebon kommt so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass es der Verrat der Sozialdemokratie war, also dass die sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien eben die ArbeiterInnen verraten haben und denen quasi nichts mehr anbieten, sondern selber neoliberale Politik machen. Und dass deswegen alle auf einmal rechts wählen. Und mit dieser Übersetzung von diesem Band ins Deutsche kam so ein Diskurs auf, ah ja, wir brauchen wieder die neue Klassenpolitik. Wir müssen die ArbeiterInnen da abholen, wo sie stehen und so. Und das kann dann aber nicht mit queeren, feministischen Themen einhergehen. Also das war so ein bisschen dieser Kurzschluss, was irgendwie auch Quatsch ist, weil Erebon selber in der Schwulenbewegung total aktiv ist und so. Also der würde diesen Widerspruch überhaupt gar nicht so sehen. Genau, und so ein bisschen zugespitzt ist dieser Konflikt in dieser These, dass die Rechten überhaupt aufsteigen konnten, dadurch, dass sich die Linken fokussiert hätten auf Fragen der Political Correctness und Fragen der Anerkennung. Also das hat zum Beispiel der Politikwissenschaftler Marc Lila gesagt, aber so ungefähr gibt es gerade einen Haufen Bücher, die das so ein bisschen proklamieren oder sieht man ja auch bei der Sarah Wagenknecht-Partei und so, dass es so sehr stark irgendwie darum geht, Bewegungen gegeneinander auszuspielen und quasi zu sagen, wenn wir irgendwie noch mit den ArbeiterInnen reden wollen, dann brauchen wir denen nicht mit LGBTIQ-Sternchen oder so zu kommen. Und ich würde halt sagen, das ist total Quatsch, dieser Widerspruch, weil was Bini Adamczak, finde ich, sehr überzeugend gesagt hat, es gibt nichts Identitäreres als die ArbeiterInnenbewegung. Also ArbeiterInnen zu sein und dafür zu stehen und ArbeiterInnen Lieder zu singen und in einem Kollektiv als ArbeiterInnen organisiert zu sein, ist wahnsinnig identitär. Und ich würde es vielleicht noch weiter treiben und sagen, na gut, also wer meint irgendwie Identität und Klasse würde sich widersprechen, hat irgendwie Marx nicht verstanden, weil bei Marx heißt es ja auch schon, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, also klar, so wie ich über die Welt denke und was meine Identität ist, ist natürlich basiert auf dem gesellschaftlichen Sein, also auf den ökonomischen Verhältnissen, das ist doch miteinander verbunden, das ist doch irgendwie klar. Und ich glaube, es ist halt so eine Teile- und Herrsche-Strategie, Bewegung zu zerteilen und man könnte das halt umgekehrt sagen, eigentlich ist auch jede Politik, die so tut, als wäre sie nicht identitätspolitisch, dann eben identitätspolitisch im Sinne der herrschenden Klasse. Also man könnte sagen, dass eigentlich fast jegliche Parteipolitik eine Politik europäischer weißer Cis-Männer für und über sich selbst ist, aber sie tut halt so, als wäre sie irgendwie das Allgemeine oder das Objektive und alles andere ist dann identitätspolitisch, wo es meistens um Kämpfe von marginalisierten Gruppen geht, die halt systematisch unterdrückt wurden und eben aber auch in ihrer Klassenlage unterdrückt wurden. Und von diesem Konflikt ausgehend wollte ich dieses Buch machen und würde sagen, man könnte vielleicht zusammenfassen, dass ein materialistischer Queerfeminismus demgegenüber eigentlich eher eine identitätsüberwindende Klassenpolitik ist, wo es eigentlich darum geht, die klassenlose Gesellschaft herbeizuführen, wie beim historischen Materialismus und auch, und dazu kommen wir später noch, die geschlechtslose Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der wir diese Identitäten nicht mehr so brauchen, weil sie nicht mehr Grundlage für Hierarchien sind. Genau, und warum braucht es jetzt beides? Also warum brauchen wir materialistischen und unqueeren Feminismus? Und ich würde sagen, was das die wichtigsten zwei Punkte der Queer Theory, wenn man jetzt irgendwie jahrzehntelange Theoriegeschichte mal kurz so runterbrechen kann, ist das eine zu sagen, Geschlecht ist eine binäre Kategorie, also es ist die Zweigeschlechterordnung, die Gesellschaft strukturiert. Es wird in Frau und Mann eingeteilt und das ist jeweils binär Und das ist ein Problem, weil dann gibt es nichts dazwischen. Also es wird nicht als Spektrum gedacht oder so, sondern einfach in diese zwei Geschlechterordnungen müssen sich alle einfügen. Und selbst mit so einer Kategorie wie divers oder so, das ist dann wieder so die Abweichung von der Norm und das eigentlich reproduziert es die Norm wieder. Und zum anderen, was queer-theoretische Überlegungen auch geleistet haben, ist zu sagen, warum diese Norm so stabil ist, diese Zweigeschlechterordnung, das ist die Heterosexualität, weil die dann jeweils immer auf das andere verweist. Und das heißt, Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit sind beides gesellschaftliche Ordnungssysteme, die unsere Gesellschaft strukturieren. Und darin wird eben Geschlecht hergestellt. Also dieser ganze Prozess, wie es dazu kommt, dass man vergeschlechtlicht wird während seines Lebens, das erklärt uns die Queer Theory und das ist super relevant, um Geschlecht und Sexualität zu verstehen. Aber was uns das nicht lehren kann oder nicht so viel uns darüber sagen kann, ist, warum gibt es da eine Ungleichheit? Also warum ist dieses Zweigeschlechtersystem so wahnsinnig hierarchisch? Warum ist alles, was feminisiert ist, unten, wird abgewertet? Und warum gibt es diese Hierarchie? Und was hat das alles mit Kapitalismus zu tun? Also die Verknüpfung mit sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Dafür brauchen wir eine materialistische Perspektive. Und beides ist super wichtig und beides ergänzt sich. Also genau, das ist so ein bisschen das Ziel dieses Buches, zu zeigen, dass sich das gar nicht gegeneinander ausspielen lassen muss, sondern dass es eigentlich zusammengehört. Und wir machen heute 4 Teile. Die ersten 3 sind so ein bisschen theorielastiger und der 3. Teil ist, geht eher nach vorne und sind so die politischen Utopien und Perspektiven. Eigentlich auch immer mein Lieblingsteil bei solchen Veranstaltungen. Wenn ihr jetzt euch fragt, was ist denn eigentlich materialistischer Feminismus? Keine Sorge, I got you. Ich werde das jetzt alles noch kurz erklären. Runtergebrochen in 2 Minuten oder so, versuche ich's. Genau, das heißt, wir werden zuerst so ein bisschen über die historischen und theoretischen Grundlagen reden des materialistischen Queer-Feminismus. Dann geht es um die aktuellen Theorien und weil ein materialistischer Queer-Feminismus in vielen seiner Spielarten eine sehr eurozentristische Theorie ist, die vor allen Dingen im globalen Norden entwickelt wurde und bestimmte Aspekte nicht so stark auf dem Schirm hat, war es mir noch wichtig, Texte mit reinzunehmen, die nochmal mehr zeigen, wie Geschlecht und Sexualität eigentlich auch mit Kolonialismus zu tun haben oder auch mit der Verknüpfung von Kolonialismus und Kapitalismus und auch intersektionale Erweiterungen, die eben auch nochmal stärker erklären können, wie Rassismus da quasi mit eine Rolle spielt und wie quasi an dieser Intersektion Race, Class, Gender sich auch nochmal sehr viel zeigt. Genau, ich war vorhin bei FSK, also danke hier nochmal für dieses Interview und wurde auch gefragt, wie ich die Texte hier ausgewählt hätte und ob es da um das Materialismusverständnis von mir ging und so. Nein, ich habe diese Texte ausgewählt in dem Sinne, dass sie was sagen über, wie wir uns eigentlich Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus denken können und was uns Theorien liefert, Theoriebausteine, Werkzeuge, um das quasi besser zu verstehen. Und die eben diese Brücke bilden zwischen scheinbar marxistisch-materialistischen Feminismus und queeren Theorien. Genau, jetzt erkläre ich in 2 Minuten den historischen Materialismus von Marx und Engels. Also, der historische Materialismus besagt, dass die Gesellschaft von den Produktionsverhältnissen abhängt. Das heißt, die Art und Weise, wie Menschen Mittel zum Leben produzieren, die wir brauchen, Essen, Bücher, Tische, was man halt so braucht. Das ist quasi die Grundlage dafür, wie eine Gesellschaft konstituiert ist und wie die Herrschaftsverhältnisse in einer Gesellschaft ablaufen. Also wenn es eine feudale Gesellschaft ist, dann gibt es nochmal ganz andere Herr-Knecht-Verhältnisse, könnte man marxistisch sagen, als jetzt im Kapitalismus zum Beispiel, wo der Widerspruch eher zwischen Kapital und Arbeit ist und denen, die besitzen und die, die quasi ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und die grenzen sich dabei von Hegel ab und Marx übernimmt so ein bisschen dieses dialektische Denken auch von Hegel und Engels auch. Aber Hegel sagt, 1835, die Idee ist das Absolute und alles Wirkliche ist nur Realisierung der Idee. Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Und das dreht jetzt Marx komplett um, oder Marx und Engels, aber das Zitat ist jetzt von Marx, und sagt, nee, es ist eigentlich genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass wie wir die Welt wahrnehmen, so sind wir dann, sondern ganz umgekehrt, die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Und in diesem Konflikt zwischen Identität und Klasse konnte man jetzt auch genau sagen, es ist eben die Art und Weise, wie ich groß geworden bin, unter welchen Voraussetzungen, ob ich jetzt in einem akademischen Haushalt oder in einem nicht akademischen Haushalt oder was für Bücher irgendwie bei uns rumstanden früher, das prägt natürlich dann, wer ich später bin, was für eine Arbeit ich nachgehe und so weiter. Also all das hängt quasi miteinander zusammen. Und jetzt ist das Ganze auch noch emanzipatorisch gedacht, das heißt, am Ende ist das Ziel die klassenlose Gesellschaft. Also bei Marx und Engels könnte man sagen, es ist so ein bisschen linear, es gibt diese verschiedenen Gesellschaftsformen, das spitzt sich dann zu im Kapitalismus, der bricht dann zusammen an seinen Widersprüchen, dann kommt irgendwie der Sozialismus und dann haben wir den Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft. Aber es ist halt als solche eine emanzipatorische Theorie, weil sie eben die Verhältnisse auch überwinden möchte. Und Marx und Engels wurden ganz viel von marxistischen Feministinnen kritisiert dafür, dass sie so sehr arbeitszentristisch, lohnarbeitszentristisch denken und dabei nicht sehen, dass ganz viel des kapitalistischen Wirtschaftens von der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit, nämlich der Reproduktionsarbeit, also das ist immer dieser Widerspruch Produktion, Reproduktion, davon eigentlich abhängt. Und finde ich immer ganz toll, aber also es wird auch nicht so viel weiter aufgeführt, aber so ein bisschen geht es in die Richtung bei Engels im Ursprung der Familie. Da schreibt Engels, nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte, die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Und ich glaube, darauf, auf diesem Satz könnte man so ein bisschen diesen materialistischen Feminismus aufbauen. Man sagt, genau, also es geht um die Art und Weise, wie unsere Mittel zum Leben, aber auch wie unsere Beziehungs und Sorgebeziehungen und all die unbezahlte Arbeit, die eben da auch hineinfließt, damit wir als ArbeiterInnen morgens wieder fit sind und zur Arbeit gehen können. Genau, und was ich sehr, sehr spannend fand und ehrlich gesagt, also als ich damals Materializing Feminism gemacht habe, da habe ich mal so einen Workshop zum materialistischen Feminismus gemacht, ohne ganz genau zu wissen, was das eigentlich ist. Es wird nämlich im Deutschen immer so ein bisschen durcheinander geworfen, materialistisch, marxistisch, sozialistisch und ich hatte komplett den Überblick verloren. Ich glaube, ich kannte mich damals super gut aus mit so marxistischen Feministinnen und so Lohn für Hausarbeitsbewegungen, Silvia Federici und so und habe dann halt so einen Workshop zu dem Thema gemacht. Und dann kam jemand zu mir und meinte, ja, aber warum hast du denn die französischen Feministinnen nicht genannt? Und ich war so ein bisschen, keine Zeit, weiß nicht. Aber dann war ich so, ich muss noch ganz viel nachlesen. Und bin dann immer weiter in diesem, okay, jetzt will ich es aber mal wirklich wissen, was materialistischer Feminismus ist, bin ich dann zurückgegangen sozusagen zum Urschleim. Und es waren die ersten Texte, die ich finden konnte, die diesen Begriff überhaupt benutzen. Nämlich Christine Delphi in den 70er Jahren und Monique Wittig, französische Feministin. Wer von euch kennt Monique Wittig oder Christine Delphi vor diesem Buch und vor diesem Vortrag? Einmal melden. Okay. Also sind so drei oder vier. Ja, genau. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht kannte. Es ist einfach nicht so bekannt, aber es ist halt so, das sind dann irgendwelche französischen Texte, vielleicht gibt es mal eine Übersetzung auf Englisch oder so in irgendwelchen Büchern, die man nur noch im Antiquariat bekommt oder, nein, ganz so stimmt's nicht, man kann das schon im Internet finden, aber wie es dann halt auch immer so ist, wenn sowas in so Fachjournals oder so mal rauskommt, das ist ja dann nicht unbedingt komplett zugänglich. Jedenfalls habe ich diese Texte gelesen und ich war mind blown und habe gedacht, das ist ja total krass, diese ganze Geschichte von der Geschlechterforschung, die ich euch vorhin erzählt habe, mit früher waren die Marxistinnen und dann kam die Queer Theory und so, ist komplett zusammengestürzt, wie so ein Kartenhaus eigentlich, weil die beiden total diesen Move machen, die nehmen den Klassenbegriff bei Marx, der, wie Jule Gavrin es auch ausgedrückt hat, Jule Gavrin hat ein Nachwort hier auch geschrieben in dem Buch, Der Klassenbegriff bei Marx ist schon total dekonstruktivistisch angelegt. Was ist damit gemeint? Klasse ist nichts Festes, sie verändert sich, sie ist historisch veränderbar, aber sie hängt eben auch jeweils von den Produktionsverhältnissen ab. Das heißt, was Klasse ist oder so, ist jeweils was anderes. Und Sie übertragen das auf Geschlecht und sagen, es gibt nicht nur das Klassenverhältnis, sondern es gibt auch das Geschlechterverhältnis. Und als solche ist es ein Verhältnis, das heißt, es kommt jetzt nicht so sehr auf die Individuen selber an, sondern es ist eine gesellschaftliche Struktur. Und sie hängt eben mit den Produktions- und Reproduktionsverhältnissen jeweils zusammen. Und diesen Move zu machen und dann zu sagen, wir beziehen in unserer Theorie, wir beziehen uns auf den historischen Materialismus und zeigen das Geschlecht, was sozial Konstruiertes, also Hergestelltes ist, und das in den 70er, 80er Jahren und das dann materialistisch zu nennen, fand ich ehrlich gesagt ziemlich revolutionär, weil ich dachte so, aha, aber dann ist es ja eigentlich alles ganz anders, dann ist es ja so, dass die Queer Theory eigentlich aus dem materialistischen Feminismus hervorgeht und auf dessen Grundlagen basiert und es ganz viel theoretisches Vorwissen schon gibt, was quasi genau zeigt, dass es diesen Widerspruch so in der Theoriegeschichte eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das so ein bisschen so eine Erzählung ist, die man so weiterträgt. Und dann dachte ich, ihr müsst diese Texte auch alle lesen, weil die so toll sind. Und deswegen übersetzen und deswegen ein Unrastbuch machen, was man sich auch noch einigermaßen leisten kann und kein wissenschaftliches Buch. Und darin eben auch diese politische Perspektive noch rauszustellen. Genau, und dann, wie das dann so ist, so Begriffe gehen auf Reisen und im amerikanischen Raum haben dann Rosemary Hennessy und Chris Ingragam, die haben so einen ganzen Reader gemacht zum materialistischen Feminismus und daraus haben wir für das Buch die Einleitung übersetzt. Genau, weil die jeweils total spannende Perspektiven haben. Und ich gehe jetzt nochmal kurz auf den materialistischen Feminismus ein. Also der ist einmal, ist ja eine Verbindung von sehr, sehr vielen Theorieströmungen, also einmal historischer Materialismus, das hatte ich schon ausgeführt, aber auch marxistischen, postmodernen, also die postmodernen Theorien, die sagt man so ein bisschen, sind die Theorien, die dann quasi nach diesen großen Erzählungen, Strukturalismus, Marxismus oder so gekommen sind, wo es dann nicht mehr so diese eine Wahrheit gibt, sondern alles ist sehr viel diffuser, Wissen hängt immer von der Perspektive der Person ab und so, genau. Aber auch psychoanalytischen Theorien, also sie argumentieren da teilweise auch mit so einer feministisch-psychoanalytischen Basis so in Bezug auf Louis Irigaray und Lacan und genau. Also all das spielt irgendwie eine Rolle da drin, aber ich finde, sie sind sehr, sehr klar zu sagen, einmal ist Geschlecht konstruiert und dann geht es darum, und das finde ich bei Delphi ziemlich cool, Delphi sagt, materialistischer Feminismus ist eine Revolution des Wissens. Es muss quasi darum gehen, parallel zum Feminismus die bestehenden Verhältnisse auch zu überwinden. Und eben nicht nur zu beschreiben. Und eine Revolution des Wissens kann man sich irgendwie auch nochmal besser vorstellen, wenn man weiß, wie französische Unis in den 70er Jahren funktioniert haben. Nämlich da wurden nur Theorien von weißen Cis-Männern über weiße Cis-Männer geschrieben und entwickelt. Das heißt, da ging es erstmal darum, überhaupt sowas wie eine feministische Standpunkttheorie zu entwickeln, nämlich zu sagen, okay, wenn im historischen Materialismus es eigentlich heißt, die Theoriebildung oder das Verständnis von Ungleichheit entwickeln wir immer von der unterdrückten Klasse heraus, dann heißt es aus einer feministischen Perspektive auch, okay, dann müssen wir quasi von dem Subjekt, von Flinters aus, von Frauen aus irgendwie die Geschichte nochmal anders denken und daraus aus der Geschlechterungleichheit quasi Theorieentwicklung zu machen. Und so ist quasi die feministische Standpunkttheorie entstanden, falls euch das mal jemand fragt oder so. Und jedenfalls bezieht sich Delphi auf diesen und Wittig auch auf diesen Klassenbegriff. Und ich lese euch mal ein Zitat von Delphi vor. Der Begriff der Klasse geht von der Idee der sozialen Konstruktion aus und spezifiziert die damit verbundenen Auswirkungen. Gruppen sind nicht länger sui generis konstituiert, bevor sie in ein Verhältnis zueinander treten. Im Gegenteil, es ist ihr Verhältnis, das sie als solche hervorbringt. Es geht also darum, die sozialen Praktiken, die sozialen Verhältnisse aufzudecken, die Geschlechtertrennung und die Gruppen von Gender, von Sex konstituieren. Also genau, da steckt schon ganz viel drin. Das heißt, wenn Klasse auch konstruiert ist, ist eben auch Geschlecht konstruiert. Und Geschlecht ist immer in diesem Verhältnis, also dieses Geschlechterverhältnis, genauso wie dann eben dieses Klassenverhältnis oder das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Das heißt, so ist die Gesellschaft quasi strukturiert und auch hierarchisiert. Und was bei Monique Wittig sehr, sehr cool ist, Monique Wittig war auch eine Aktivistin, die bei den Roten Lesben in Paris engagiert war. Das heißt, also das zeigt ja schon eigentlich das materialistisch-queer-feministische, die Roten Lesben. Genau, und Monique Wittig hat sich nochmal mehr mit der Konstitution von Heterosexualität in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Und Wittig sagt jetzt, die Klasse der Frau können wir nur überwinden, indem wir die Heterosexualität als gesellschaftliches System beseitigen, welches darauf basiert, dass Frauen von Männern unterdrückt werden und welches die Doktrin von der Verschiedenheit der biologischen Geschlechter erzeugt, um diese Unterdrückung zu rechtfertigen. Das ist eigentlich der theoretische Move, der dann Butler zugeschrieben wird, weil, was Wittig sagt, ist, dass dass Heterosexualität, also das jeweilige gegenseitige Begehren sozusagen, dass das erst die Geschlechtertrennung, also die Zweigeschlechtlichkeit legitimiert, weil dann ist immer ein Verweis gegenüber dem anderen Geschlecht stattfindet und das hält das Ganze dann quasi so stabil. Und deswegen heißt es bei Butler auch die heterosexuelle Matrix. Also Butler sagt ja auch nicht das Zweigeschlechtersystem, sondern ist vor allen Dingen die heterosexuelle Matrix oder auch Heteronormativität als sozusagen das die zentrale Analysekategorie. Und aber in dieser Heteronormativität ist das Zweigeschlechtersystem schon komplett mit drin. Und das hat aber Wittig auch schon 1980 geschrieben. Und wenn man jetzt Butler den Vorwurf machen würde, abgeschrieben zu haben, das stimmt nicht. Butler hat sich in Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, 30 Seiten lang mit Wittig auch auseinandergesetzt. Also Wittig sehr, sehr viel Raum gegeben. Ich habe nochmal nachgeguckt, über 100 Mal zitiert auch. Also es ist alles voll von Wittig-Verweisen. Und ich finde, als ich diesen Zusammenhang dann gecheckt habe, habe ich gedacht, ah ja, krass, also Queer Theory basiert auf materialistischem Feminismus. Es ist einfach so. Es gibt diesen Widerspruch so gar nicht. Oder es gibt in schon in Ausprägungen, wer jeweils welchen Fokus hat in den eigenen Texten und in der eigenen Arbeit. Also ich würde auch d'accord gehen und sagen, ja gut, also wenn man gerade die Frühwerke von Butler anguckt, dann sucht man lange nach der Kapitalismuskritik und es wäre schon gut, wenn sie da drin wäre. Aber es müssen ja nicht immer alle alles erklären können. Also es ist ja okay, eine bestimmte Dimension von Unterdrückung zu erklären und die anderen Sachen nicht. Ja, genau. So ist der materialistische Feminismus entstanden. Das wäre jetzt sozusagen der erste Theorieteil. Und dann habe ich mich in dem Buch, neben diesen historischen Grundlagen, war es mir noch wichtig zu zeigen, dass diese Gegenüberstellung von Queer und Marxismus oder Queer und materialistischem Feminismus, dass das einerseits auch so eine Sache ist von, dass da zu wenig Sachen übersetzt wurden eigentlich aus dem Englischen. Also dass im deutschen Diskurs sich viele so an den Frühwerken von Butler aufhängen und dann so ein bisschen gedacht haben, okay, jetzt habe ich Queer Theory gelesen, ich kann damit nichts weiter anfangen und es irgendwie weglegen oder so für sich abgehakt haben. Und was nämlich passiert ist, spätestens seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2008 und folgende Jahre gab es so eine Art Material Turn, also ökonomische Wende, wo dann sehr, sehr viele Texte entstanden sind im Englischsprachigen, die sehr, sehr materialistisch queer-theoretisch waren. Und ich kann euch, auch wenn es ganz schön theoretisch dicht ist, den Sammelband von Ben Trott und Mike Laufenberg empfehlen, der ist dieses Jahr erschienen, der heißt Queer Study Schlüsseltexte. Und deren Anliegen ist es quasi wirklich, diese materialistischen queer-theoretischen Texte, aber auch die schwarze und rassismuskritische materialistische queere Kritik quasi, also Queer-of-Color-Kritik, auch nochmal ein bisschen bekannter zu machen, weil das ja auch immer ein Vorwurf ist, dass dann quasi Rassismus nicht genug mitgedacht wird, zu Recht. Aber es gibt da total viel in der theoretischen Weiterentwicklung. Und das fand ich total spannend. Und als ich einmal angefangen habe zu suchen, habe ich total viele interessante Texte gefunden. Sophie Noé ist eine französische Feministin, Queer-Feministin. Da habe ich nur so einen Blog, Eintrag von ihr entdeckt, der hieß Für einen materialistischen und queeren Feminismus. Der war auf Französisch und mein Französisch ist schlecht. Jedenfalls habe ich mir den dann so mit irgendwie DeepL und AI so irgendwie so hinkonstruiert und war dann so ein bisschen, boah, das ist total spannend, aber ich will den richtig, richtig, richtig lesen können. Und habe ihn dann zum Glück ins Buch mit aufgenommen, weil er dann übersetzt wurde. Und Sophie Noé nochmal zeigt, dass man den historischen Materialismus als Methode verwenden sollte, eben auch sich die Sexualität anzugucken. Also dass der Sexualität jeweils von den historischen Bedingungen der Kapitalakkumulation in ihrem jeweiligen historischen Kontext auch abhängt. Also wie eine Gesellschaft jeweils diese Produktionsverhältnisse hat, hat eben nicht nur eine Auswirkung auf Geschlecht, sondern auch auf Sexualität. Leute, die irgendwie dann auch sagen, so ja, und Butler ist ja gar nicht marxistisch und so, denke ich immer so, ja, Moment mal, also diesen einen Move, den Butler ja macht, ist zu sagen, wie Geschlecht hergestellt wird, nämlich durch eine Wiederholung von jeweils einer Performance oder man könnte es auch Performance nennen oder so, wie so eine Anrufung immer funktioniert, wenn jemand auf der Straße quasi gesagt wird, hey, bleib mal stehen, Süße oder so. Und man dreht sich um und dann ist man quasi, hat man sich so subjektiviert, weil man hat diesen Ruf erwidert. Und diese Theorie der Anrufung, also wie quasi Geschlecht hergestellt wird bei Butler, basiert komplett auf dem Denken von Louis Althusser, nämlich einem Marxisten, strukturalistischen Marxisten, der quasi diese Anrufung, oder bei Althusser heißt es Interpellation, entwickelt, um so eine materialistische Staatskritik zu entwickeln auch, weil er sagt, so wird quasi Ideologie auch im Staat hergestellt, wenn Menschen auf der Straße angerufen werden und sie dann sich quasi umdrehen und die Staatsmacht anerkennen. Also das finde ich auch nochmal interessant, dass es da so viele Überschneidungen jeweils gibt von diesen verschiedenen theoretischen Strömungen, dass das überhaupt nicht so voneinander zu trennen ist oder so. Genau. Und das mit dem Körper ist auf jeden Fall, ja, wenn wir irgendwie denken, wir müssen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, um irgendwie attraktiv zu sein, dann gehen wir ins Fitnessstudio und das verändert unseren Körper. Also es ist doch total materiell, es ist doch irgendwie klar, dass das was mit Materialität zu tun hat. Genau, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall, die Kurzfassung. Und dann gibt es noch einen dritten Text. Und natürlich ist es auch immer so, das ist immer so ein Diskussionsstand und wenn ich jetzt irgendwie mich weiter damit auseinandersetze, kommen immer mal wieder neue Texte, wo ich dachte, ah, das hätte auch gut gepasst und so. Aber der dritte Text ist mir auch ganz, ganz wichtig von Nadraha, ein queer-marxistischer Transfeminismus zur queeren und transsozialen Reproduktion. Und dieser Text ist in dem Reader Transgender Marxism, also Transgender Marxismus, erschienen. Und die Geschichte zu diesem Text ist, dass ich ein Seminar, ich glaube 2021 gemacht habe, zu Theorien der sozialen Reproduktion. Und wir haben so ganz viel, so diese klassischen marxistischen Feministinnen, Silvia Federici, Maria Rosa de la Costa, Lise Vogel und so weiter, haben so sehr viel Marxismus, Feminismus da gelesen, wie halt so die ganzen Hausarbeitsdebatte und so. Und irgendwann gab es so eine Intervention von trans- und nicht-binären Studierenden, die so ein bisschen auf den Tisch gehauen haben in dem Seminar und gesagt haben, ja, ist ja alles schön und gut, aber die ganze Zeit geht es um die heterosexuelle Kleinfamilie und was hat das eigentlich mit uns zu tun? Also so, wir können uns damit nicht verknüpfen und wir machen doch aber auch Sorgearbeit. Und es kommt ja da überhaupt nicht vor. Warum ist das denn so? Also klar, dann denkt man erstmal so, Mist, jetzt ist das Seminar geplatzt. Aber im Endeffekt war es total cool, weil wir dann gesagt haben, gut, wir schmeißen den Seminarplan um. Die neue Fragestellung ist jetzt, warum ist das so? Und welche Theorien gibt es eigentlich, die uns queere und trans soziale Reproduktion erklären können? Und dann sind wir auf diesen Text von Nadraha gestoßen, der auch wieder ein bisschen gegen diese lineare Geschichtserzählung anschreibt, weil er zeigt, dass es in den 70er Jahren eine Gruppe gab in den USA, die hieß Wages to Lesbians und die haben quasi aus lesbischer, aus queerer Perspektive, würde man heute sagen, schon gezeigt, dass es ganz viel Sorgearbeit in queeren Communities gibt, die wichtig sind, damit Menschen am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können, weil sie nämlich dann in diesem System klarkommen können. Also wenn man in einem heterosexuellen System als queere Person aufwächst, dann bringt es ganz viele Schwierigkeiten mit sich. Brauche ich wahrscheinlich vielen hier auch nicht erklären, aber das ist irgendwie, das ist so krass, dass einen das so zurichtet und dann braucht man natürlich Support und man braucht irgendwie Freundinnen und man braucht Strukturen, die einem irgendwie helfen, damit umzugehen und andere Räume. Also ich meine, genau so sind ja viele queere Bewegungen auch entstanden. Ich meine, es ist kein Zufall, dass es bei Stonewall, bei dem Stonewall Riot, auf den du auch schon eingegangen bist in den USA, dass es da um den Erhalt auch von der Kneipe ging, als Ort, sich zu treffen und solidarisch zu sein miteinander, was eigentlich vonnöten ist, um überhaupt klarzukommen und nicht abzukacken in diesem System. So. Und diese Form von queerer Perspektive auf soziale Reproduktion ist aus zweierlei Hinsicht total wichtig. Zum einen kann sie den sozialen Reproduktionsbegriff von marxistischen Feministinnen, der in der Tat sehr heteronormativ ist, kann den quasi nehmen und erweitern um Queerness, aber gleichzeitig hat es noch so ein emanzipatorisches Moment. Und wenn man sich so ein bisschen diese Hausarbeitsdebatten und diese 70er-Jahre-Debatten um Reproduktion anguckt, dann geht es da immer darum, die Reproduktion zu überwinden und abzuschaffen so ein bisschen und durch irgendwie Automatisierung zu ersetzen und so. Aber es wird wenig, schon in Ansätzen, aber auch wenig darüber nachgedacht, wie wir das Ganze anders emanzipatorisch gestalten können. Und aber genau in so einer queeren Auseinandersetzung damit hat so diese emotionale Care-Arbeit auch so einen emanzipatorischen Moment, weil da eben quasi schon eine neue Gesellschaftsform durchschimmert, weil man sich jenseits der kleinen Familie und jenseits der heterosexuellen Zurichtung zusammentut in Familienkontexten oder so, um Familie jetzt nicht biologisch gedacht, um quasi sich gegenseitig zu unterstützen. Also das ist ja auch die Basis dieser ganzen Ballroom-Culture in den USA gewesen, zum Beispiel, dass es diese Ballrooms gab, wo dann jeweils die Häuser gegeneinander antreten und die Häuser hatten dann jeweils eine Mutter, die keine Cis-Frau war und wo es darum ging, sich gegenseitig zu unterstützen und sich umeinander zu kümmern. Und deswegen finde ich diesen Text auch so wichtig und so eine gute Ergänzung in theoretische Debatten. Genau, und jetzt sind wir schon mit dem zweiten Theorieteil fertig. Jetzt haben wir noch einen kleinen dritten Theorieteil. Genau, ich habe schon gesagt, dass ich es relevant finde, auch sich anzugucken, welche Rolle der Kolonialismus jeweils dabei spielt in dieser ganzen Konstruktion von heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit. Und einen richtig tollen Text, wo ich auch gedacht habe, der muss bekannter sein, ist von Maria Lugones, einer dekolonialen Feministin, die den Text Heterosexualismus und das kolonial-moderne Geschlechtersystem geschrieben hat und darin sehr, sehr klar macht, dass die Art und Weise dieser Zweigeschlechtlichkeit und des Heterosexismus, was wir vorhin hatten, was in der Queer Theory so eindrücklich auch kritisiert wird, dass das ein System war und ist, was durch den Kolonialismus erst in der ganzen Welt gewaltvoll durchgesetzt wurde und andere Modelle und andere Formen von wie Geschlecht gedacht wurde, dadurch gewaltvoll verdrängt wurden. Also Lugones bezieht sich zum Beispiel auf Oyerunke Oyewumi, das ist eine nigerianische feministische Theoretikerin. Und Oyerunke Oyewumi macht es für die Gesellschaftsform der Yoruba in Nigeria, zeigt sie, wie quasi vor dem Kolonialismus Geschlecht in deren Gesellschaft nicht so eine starke Rolle gespielt hat. Also sowas wie Alter oder sozialer Status oder so war viel, viel relevanter und wie die Gesellschaft strukturiert war und Gesellschaft und Geschlecht einfach nicht so wichtig. Und ich finde, diese dekolonialen Perspektiven sind total wichtig, um auch zu zeigen, es ist nichts Ewiges, es ist veränderbar, es war schon mal anders, es kann wieder anders sein, es ist an anderen Orten anders, Geschlecht ist eher wie so ein Spektrum zu denken, was vielleicht von da bis da geht und nicht eben als dieses Zweigeschlechtersystem. Und das ist das eine, was Lugones zeigt in dem Beitrag, aber das andere ist noch, dass sie von der Kolonialität von Geschlecht spricht und sie bezieht sich darauf auf ein Konzept von Anibal Quijano, ist auch ein lateinamerikanischer Soziologe, glaube ich, auch Theoretiker, der das Konzept der Kolonialität der Macht entwickelt hat, der ganz eindrücklich, wie ich finde. Also Kirano hat mich auch sehr überzeugt, auf jeden Fall nochmal den Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Kapitalismus jeweils herausgearbeitet hat und warum quasi Macht auch immer eine koloniale Dimension hat. Und bei Lugones Kolonialität von Geschlecht bedeutet, bei Lugones, es gibt eine helle und eine dunkle Seite des Geschlechtersystems. Und die helle Seite ist das, was man in der feministischen Theorie im globalen Norden irgendwie so lernt, so dass es irgendwie alles Feminisierte wird abgewertet. Da heißt es dann, dass also quasi, dass Frauen emotional seien oder irgendwie oder schwach oder keine Ahnung, diese ganzen Abwertungsmechanismen, die halt für meistens auch, kann man sagen, ja auch bürgerliche Klassen oder so auf jeden Fall eine Realität hatten, aber für rassifizierte Frauen im globalen Süden halt nicht, die sehr, sehr lange versklavt wurden, die deren Arbeit gewaltvoll ausgebeutet wurde auf Plantagen, aber genauso heute in irgendwelchen Sweatshops oder so, wo eben die Vergeschlechtlichung nochmal ganz, ganz anders funktioniert und eher nochmal mit so einer Rassifizierung und darüber so einer Abwertung einhergeht. Und da ist es eben, geht es eben nicht darum, emotional zu sein oder schwach zu sein oder so. Wie in diesem Gründungsmythos von Intersektionalität gibt es auch diese schwarze Feministin, Sojourner Truth, eine ehemalige Sklavin, die auf so einem weißen feministischen Kongress in den USA spricht und sagt, ich weiß gar nicht, worüber ihr hier redet. Ain't I a woman? Also bin ich nicht auch eine Frau, weil das, was ihr hier als Weiblichkeit bezeichnet, hat mit mir nichts zu tun. So. Ich pflüge den ganzen Tag, ich kann irgendwie 10 Pferde tragen, wenn ich will, und danach kümmere ich mich noch um meine Kinder. Das ist irgendwie nicht das, was ihr hier beschreibt. Und das meint Lugones, wenn sie sagt, es gibt jeweils diese helle und die dunkle Seite. Und Lugones schreibt, wenn wir die Tiefe und Wucht der Gewalt in der Produktion sowohl der hellen als auch der dunklen Seite des kolonial-modernen Geschlechtersystems begreifen, müssen wir auch sehen, dass diese Heterosexualität durchgängig pervers, gewalttätig und repressiv ist. Also Lugones zeigt auch nochmal ganz stark, wie jeweils diese Heterosexualität, dieses heterosexuelle Begehren eben auch mit so einer Zweigeschlechterordnung einhergeht. Und ich finde es immer ganz eindrücklich, wenn man sich mit so dekolonialen feministischen Theorien auseinandersetzt, dass es, wenn es so Abwertungen gibt von Gesellschaftsformen im globalen Süden, wenn so gesagt wird, ah ja, Menschen in Bangladesch sind ja so patriarchal oder so, dann hat es immer eine koloniale Geschichte. Also dann waren es die Kolonisatoren, die da bestimmte Geschlechternormen etabliert haben, die eben noch wirkmächtig sind. Also es ist, es lohnt sich da nochmal tiefer zu graben und zu gucken, aber woher kommt denn hier eigentlich die Geschlechter, quasi die Geschlechterdiskriminierung, und geht es da jetzt gerade bei der Person, die spricht, nicht irgendwie darum, Geschlechterdiskriminierung im globalen Norden jeweils zu relativieren oder so, was ja auch oft instrumentalisiert wird. Genau, das ist der Text von Maria Lugones. Und dann noch ein letzter Text in diesem Teil von Shahzad Mohab und Sarah Carpenter, der heißt Marxismus, Feminismus und Intersektionalität. Und die denken nochmal sehr stark nicht nur Klassenverhältnisse, sondern eben auch Sexualität, Geschlecht und Race zusammen und zeigen, wie das geschichtlich spezifisch und dann eben auch mit den kapitalistischen Akkumulationsregimen verknüpft ist. Und die haben nochmal eher so einen marxistisch-materialistisch-dialektischen Zugang sozusagen, wo sie quasi diese Verknüpfung machen zwischen Kapitalismus, Geschlecht, Sexualität und Race. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein wichtiger Beitrag, um nochmal zu zeigen, wie jeweils Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus hergestellt werden und dass es eben auch noch mit anderen Ungleichheitsverhältnissen zu tun hat. Und ich weiß, diese Liste ist jetzt überhaupt nicht abschließend. Also ich glaube, genau, es gibt auch gute Texte, die das zum Beispiel nochmal aus so einer ableistischen Perspektive auch nochmal klar machen könnten. Das ist auf jeden Fall eine Leerstelle. Oder auch in Bezug auf Antisemitismus zum Beispiel oder so. Aber genau, deswegen Work in Progress. Das ist quasi so der Arbeitsstand 2023. Teil 4. Ich mache auch Theoriebücher, aber wenn ich bei UNRAS Bücher mache, mache ich auch Bücher, die eine politische Perspektive haben. Und ich finde, wir wissen ja alle, dass der Kapitalismus scheiße ist und das Heteropatriarchat und dass das alles weg muss und abgefackelt werden sollte, lieber jetzt als später. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin und was sind irgendwie Strategien? Und was ich auch total relevant finde, darum ging es ja auch schon mit dem Fall der Mauer und der Sowjetunion, dass quasi das utopische Denken dadurch so eingebüßt hat. Also es gibt quasi überhaupt nicht mehr viel Nachdenken darüber, wie könnten wir denn eigentlich anders leben, lieben, arbeiten in einer besseren, in einer utopischen Gesellschaft, was ich total relevant finde, um diesen sehr dystopischen Weltverhältnissen, in denen wir gerade sind, auch etwas entgegenzusetzen. Und als ich mich auf die Suche gemacht habe, habe ich einen Text von Holly Lewis gefunden, der ist in dem Buch, also Holly Lewis hat ein Buch geschrieben zu queerem Marxismus und am Ende gibt es die 10 Leitsätze für eine queer-marxistische Zukunft. Das ist sehr schön. Endlich mal 10 Leitsätze, bam. Könnt ihr dort nachlesen, aber ich stelle euch nur 3 kurz vor. Ein Leitsatz von Holly Lewis ist, queer oder trans zu sein, ist weder reaktionär noch revolutionär. Und was damit gemeint ist, ist, dass ja viel Kritik auch so an so Homonationalismus oder an, weiß ich nicht, weiße, queere Mittelklasse auf Menschen, die auf der Pride oder so feiern, aber selber wenig revolutionär oder politisch sind. Das holt Holly Lewis nochmal ein und macht so ein bisschen den Move zu sagen, ja gut, aber queer sein selber ist doch nicht das revolutionäre Subjekt, sondern es geht eigentlich um den Kampf um Ausbeutung und man würde ja auch nicht allen ArbeiterInnen vorwerfen, dass sie keine Marxistinnen sind. Also sollte man, aber macht man nicht und deswegen sollte man das auch nicht umgekehrt und diese Kritik gibt es ja dann immer so, naja, aber die queere Bewegung ist zu wenig revolutionär, aber genau das an sich ist es erstmal noch nicht, sondern das ist jetzt der 3. Leitsatz von Holly Lewis, queerer Marxismus ist überall da, wo man sich mit dem Kampf für ein Ende von Ausbeutung solidarisch zeigt. Also ich kann mich solidarisch zeigen mit den Kämpfen der Arbeiterinnen bei Amazon, ohne politisch zu teilen, was die im Einzelnen denken. Ich kann mich solidarisch zeigen mit LokführerInnen, die streiken. Ich kann mich solidarisch zeigen mit verschiedenen Arbeitskämpfen, ohne jeweils eine komplette Weltsicht oder Ideologie mir dadurch auch noch mit einzukaufen, sondern es geht erstmal um den Kampf, um das Ende von Ausbeutung. Und das fand ich irgendwie auch noch mal ganz schön in so Richtung Bündnispolitik, wo ja ganz oft dann so Punkte kommen, naja, die Person gendert nicht ordentlich, die Person hat das Sternchen da nicht benutzt, die Person hat das gemacht und deswegen können wir nicht mehr in diesem Bündnis sein oder so. Kann man vielleicht doch, indem man selber die eigene Position behält und auf gar keinen Fall von der eigenen Queerness oder dem eigenen Feminismus abrücken muss, aber ja trotzdem irgendwie anerkennen kann, dass andere sich auch gegen Ausbeutung oder Kapitalismus stellen. Und dann finde ich noch relevant, oder geht es auch in dem Buch darum, nochmal klare Kante zu zeigen gegen jeden radikalen Feminismus, der Transpersonen ausschließt. Also jeder trans-exklusive Feminismus ist meiner Meinung nach auch nicht radikal, weil er nicht an die Wurzel geht, weil er nämlich nicht das Zweigeschlechtersystem überwinden will zur geschlechtslosen Gesellschaft, sondern es darum geht, am Zweigeschlechtersystem festzuhalten. Und die Binarität des Zweigeschlechtersystems ist sehr stark mit deren Hierarchisierung, also mit der Geschlechterungleichheit verbunden. Und insofern ist das weder radikal noch feministisch. Und jetzt komme ich zur Utopie. Genau, also dieser Text ist so entstanden, dass ich einen Artikel hatte, der ganz cool war und auch so ein bisschen so utopische Momente hat durchscheinen lassen. Und die Person, die den geschrieben hat, war aber irgendwie nicht mehr so ganz zufrieden, weil dieser Artikel war auch schon ein bisschen älter und hat ihn 2 Tage vor Redaktionsschluss zurückgezogen. Und das war richtig mies. Ich war kurz davor, dieses Buch abzusagen, zu verschieben, aber dann hatte ich schon 10 Buchvorstellungen geplant und er hätte alles nicht hingehauen. Und dann dachte ich, fuck it, dann muss ich es halt selber schreiben. Also verzeiht mir bitte alles, was noch nicht so gut ausformuliert ist. Aber es gibt eine 2. Auflage, also es kann ja nochmal nachgeholt werden. Genau. Und was ich versucht habe in diesem Artikel, nach einer sehr langen theoretischen Einführung in die politische Ökonomie des Zweigeschlechtersystems und die Macht der Binarität und so, ist zu entwickeln, nämlich die Grundrisse einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft. Weil zum einen gibt es schon wahnsinnig viel zur klassenlosen Gesellschaft, verschiedene Gesellschaftsmodelle, sehr viel kommunistische, anarchistische, sozialistische Schriften zu, wie wir das alles anders organisieren können, aber eben noch nicht so wirklich in Bezug auf eine geschlechtslose Gesellschaft. Und ich habe bei der Fusion mal zu diesem Buch auch so einen Workshop gemacht. Während die Turmbühne eröffnet wurde, das war nicht so produktiv. Da waren ein bisschen weniger Leute da als heute, sag ich mal. Und zwei Leute kamen hinterher zu mir und meinten, ja, geschlechtslose Gesellschaft, das klingt ja ganz gut, aber haben die Menschen dann keinen Sex mehr? Das wäre ja traurig. Nein, um Gottes Willen, darum geht's nicht. Geschlecht als Ordnungssystem ist abgeschafft. Wir haben alle viel freieren und viel mehr Sex und ganz diverses Begehren, was nicht eingeschränkt ist durch irgendwelche Sexualmoralen. Genau, deswegen dachte ich, muss ich das auch mal erklären, was ich damit meine. Und umso dunkler die Welt mir erscheint, desto mehr glaube ich, wir brauchen Utopien. Wir müssen irgendwie nach vorne denken, wie wir es eigentlich alles anders haben wollen. Was ich geschrieben habe, ist, dass ich finde, dass das Nachdenken über die Utopie die Sehnsucht und Suche nach einem Hoffnungsschimmer ist, der beflügelt durch die Fantasie, durch die Dunkelheit dystopischer Weltverhältnisse scheint. Okay, wenn ihr wollt, lese ich euch noch kurz was von meinem utopischen Tag vor. Aber es gibt Theorieeinschübe, die kürze ich jetzt raus und ist ein bisschen gekürzt, genau. Grundrisse einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft. Das Frühstück wird je nach Bedarf und Begehren allein oder mit unterschiedlichen Menschen zubereitet und geteilt. Die Menschen, mit denen wir leben, sind verschieden in Alter, Größe und Gestalt. Wir haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam Sorgeverantwortung zu übernehmen, Lebenszeit und Erlebtes miteinander zu teilen. Das Haus oder sind Häuser überhaupt unsere Zukunft, in dem wir wohnen, hat eine große Küche, in der Essen für alle zubereitet und genossen wird. Manchmal bereiten wir Essen zu und manchmal setzen wir uns an den gedeckten Tisch. Das Essen kommt entweder aus dem Gemüsegarten oder von kooperativen Produktionsstätten. Je nach Wetter sitzen wir drinnen oder draußen. Die Luft ist erfüllt vom Duft der Pflanzen statt vom Gestank der Autos. Wenn wir uns anziehen, wählen wir unsere Kleidung nach Wetter und Stimmung und nicht nach Geschlecht aus. Es gibt Kleidung in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. Sie ist haltbar, ebenso praktisch wie schick und wurde kooperativ und ökologisch nachhaltig hergestellt. Wir haben an, was uns gefällt, denn wir tragen weder weite Kleidung, um uns vor Blicken zu schützen, noch zu enge, um Blicke einzufangen und Begehren zu erzeugen. Denn unser Begehren ist frei. Es ist genauso unabhängig von Geschlechter- oder Körpernorm wie von einer religiösen oder bürgerlichen Sexualmoral, die nun der Vergangenheit angehört. Körper zeichnen sich durch ihre vielfältige Schönheit aus und dürfen genauso vielfältig begehrt werden. Unser Sexualleben richtet sich nach den Überschneidungen zwischen unserem und dem Begehren der anderen. Wenn wir Menschen, die wir nicht kennen, begegnen, grüßen wir sie. Wir interagieren aus freiem Interesse, frei von Angst vor Übergriffen, Gewalt oder Repression. Wir fragen nach Namen, um zu wissen, wie jemand angesprochen werden möchte. Pronomen sind abgeschafft oder durch geschlechtsneutrale Pronomen wie they und deren ersetzt. Namen können frei gewählt werden. Kinder lernen Menschen als Menschen und nicht nach Geschlecht differenziert kennen. Geschlechtsmerkmale entscheiden nicht über Interessen, Neigung, Bildung, Status, Verdienst oder andere Zuschreibungen und materielle Verhältnisse. Es gibt zwar eine reproduktive Differenz und Menschen, die schwanger werden können und solche, die es nicht können, aber dies ist nicht ausschlaggebend für Begehren, Zusammenleben oder Reproduktionsentscheidungen und deren Umsetzung. Wir leben vielleicht mit Kindern, aber haben keine eigenen. Denn Kinder gehören zunächst mal sich selbst. Sie dürfen, wenn sie selbstbestimmt und verantwortungsbewusst sind, darüber mitentscheiden, wie und mit wem sie leben wollen. Neben der Sorge um andere Menschen gehen wir in der geschlechtslosen Gesellschaft auch anderen sinnvollen Arbeiten zum Wohle der Gemeinschaft nach. Manchmal nerven uns diese Arbeiten, wie Klos putzen, Müll wegräumen oder so. Gleichzeitig ist unsere Arbeit aber immer wertvoll und sagt nichts über unseren eigenen Wert oder unsere Identität aus. Und damit uns nicht langweilig wird, verrichten wir ganz unterschiedliche Arbeiten. Manchmal arbeiten wir an Computern, weil wir die solidarische Verteilung von Lebensmitteln oder Entscheidungsprozessen organisieren. Manchmal pflanzen wir Bäume, kümmern uns um Tiere oder betreuen alte und kranke Menschen. Wir arbeiten manchmal 3, manchmal 6 Stunden am Tag, je nach Notwendigkeit und körperlicher und seelischer Verfassung. Abends gehen wir vielleicht zusammen tanzen, hören oder machen Musik, malen oder lesen Bücher. Wir begegnen uns. Wir haben Lust, voneinander zu lernen, Fähigkeiten und Wissen weiterzugeben und miteinander zu teilen. Von den Kindern lernen wir, im Moment zu leben und unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und die wundervolle Welt durch ihre Augen zu sehen. Von den älteren GenossInnen lernen wir, wie anstrengend und erschöpfend die Welt im patriarchalen Kapitalismus gewesen ist. Wie sich die Gesellschaft transformiert hat, welche Erfolge, Misserfolge und Rückschläge es dabei gab. Wir freuen uns dann darüber, dass es diese Welt, nee, Moment mal. Wir freuen uns dann darüber, dass es für diesen, dass es diesen vergeschlechtlichen Kapitalismus nur noch im Museum gibt. Und gehen irgendwann schlafen. Denn das Einschlafen fällt uns leicht und in unseren Träumen fühlen wir uns zu Hause. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Denn wie wir die Reproduktion in einer postkapitalistischen und postgeschlechtlichen Gesellschaft organisieren, müssen wir schließlich in einer gemeinsamen Praxis und im Prozess der Transformation entwickeln. Deshalb endet hier auch dieses Gedankenexperiment. Vorerst. Genau, jetzt sind wir am Ende.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den Mitschnitt der Veranstaltung Materialistischer Queerfeminismus mit Friederike Bayer und Franziska Haug vom 23. Februar 2024 in der Roten Flora in Hamburg, organisiert von der Gruppe für den organisierten Widerspruch. Ihr hörtet hier eine gekürzte Fassung des Veranstaltungsmitschnitts. In voller Länge könnt ihr ihn auf freie-radios.net nachhören.